Jetzt kann es endlich losgehen nach technischen Schwierigkeiten. Herzlich willkommen. Ich bin Peter Ibach und wo ich herkomme, steht hier drauf. Und was ich heute erzählen werde, geht es um Positionsbestimmung. Und ich wollte ein Tool vorstellen, das wir Magic Map getauft haben. Also man muss ja auch schöne Schlagworte haben. Ich muss leider schon vorweg ankündigen, dass aufgrund der nicht vorhandenen WLAN-Netze ich das nicht vorführen kann. Wir wollten eine ganz schöne Live-Demo machen, haben wir die letzten Wochen dran gesessen, dass das klappt. Jetzt wird es nur eine Folienschlacht. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem schön zeigen, wie es funktioniert und ihr könnt euch alle runterladen. Das ist frei verfügbar und es morgen ausprobieren, wenn hoffentlich das WLAN wieder funktioniert. So, zur Einstimmung kommt jetzt der Trailer, den ihr schon gerade gesehen habt. Dreimal dürft ihr raten, aus welchem Film.
Was ist das für ein Müll?
Was ist das für ein Müll, sagt er. Du hältst da den Schlüssel zu unserem Erfolg in Händen.
Tut weh, ihn dir zu überlassen, glaub mir.
Aber wir haben entschieden, du brauchst ihn dringender als wir. George, dürfte ich bitten?
Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Die hochwohlgeborenen Herren Moni, Wurmschwanz, Tatze und Krone präsentieren voller Stolz die Karte des Rumtreibers.
Was sind wir ihnen dankbar?
Wartet mal, das ist ja Hogwarts. Und das, nein, ist wirklich
Dumbledore, der hin und her rennt in sein Büro.
Macht auf! Das heißt, diese Karte zeigt
an jeden.
Einfach jeden?
Einfach jeden.
Wo er ist, was er gerade macht.
Jede Minute.
An jedem Tag.
Wahnsinn.
Wo ist...
So, also wer diese Karte nicht kennt, die Karte des Rumtreibers, man kann hier, wenn man diese Karte hat, jeden sehen in diesem Hogwarts-Schloss. In diesem Fall war das der Dumbledore. Und ja, das ist als Einstimmung gedacht, weil wir haben so eine Software entwickelt, die auch so eine Karte anzeigt und anzeigt, wo man rumläuft. Und man sieht schon gleich das Problem auch anhand dieser Karte. Wer diese Karte hat, der kann alle anderen sehen, was natürlich sehr schön ist. Die, die diese Karte nicht haben, werden gesehen, was sie vielleicht nicht unbedingt wollen. Und auf dieses Dilemma möchte ich auch im Anschluss zu sprechen kommen. Zunächst geht es aber erstmal darum, wie kann man das schaffen, über WLAN und Funkortung überhaupt seine Position zu bestimmen und auf einer Karte anzuzeigen. Dann geht es um technische Fragen, also weniger über die Frage, möchte ich überhaupt gesehen werden oder nicht. Da komme ich zum Schluss drauf zurück. Und zunächst erstmal, also hier die Übersicht, möchte ich euch erstmal mit der Vision anfangen, weil man muss das Ganze ja auch zu irgendwas benutzen, und zwar für Location-Based Services. Das war das Schlagwort zur Jahrtausendwende und alle haben gedacht, damit kann man sehr viel Geld verdienen. Und dann wurde damit eigentlich sehr wenig Geld verdient, eigentlich kaum was, weil es auf verschiedene Probleme stieß. Und ja, mittlerweile hat sich die Situation verändert, weil man eben doch Ortungstechniken hat und die Infrastruktur da ist. Und jetzt glauben viele, dass dieser Hype, den man damals erwartet hat, vielleicht doch kommt, etwas verzögert und nicht ganz so stark, aber dafür doch wirklich. Da skizziere ich eine Vision, das ist so ein bisschen comicartige Animation, die dann noch gleich kommt. Und dann geht es mehr so auf die technischen Verfahren, wie denn Ortungsverfahren heutzutage funktionieren, und gebe ich mal so einen Überblick, was so Stand der Technik ist und wie dann unser System, was wir Magic Map getauft haben, wie das funktioniert. So, wie sieht die Situation heute aus? Wir haben unterschiedliche Player, die sind hier in dieser Tabelle angezeigt, die Dienste anbieten. Und dann habe ich die verschiedensten Dienste, Infrastrukturprovider, ich habe einen Operator, um das Netzwerk aufrechtzuerhalten. Ich brauche die Lokalisierungstechnologie, die zum Beispiel über Cell-ID funktioniert oder über GPS, über Satellit. Ich brauche jemanden, der mir überhaupt erstmal ein mobiles Gerät verkauft und das herstellt. Ich brauche Content, also eine Landkarte. Ich brauche ein Portal, in dem ich überhaupt suchen kann, was ich überhaupt für Location-Based Services haben möchte. Und das Ganze soll auch irgendwie bezahlt werden. Und diese ganze Wertschöpfungskette, die ist zurzeit auch noch gar nicht richtig dicht belegt. Es gibt so verschiedene einzelne Player und die haben sich aufeinander eingespielt, aber sind nicht wirklich flexibel. Also man kann nicht von Cell-ID-Ortung auf GPS-Ortung umschalten und sowieso schon gar nicht auf WLAN-Ortung. Und im Moment ist bei dem unten bei Navigationssystemen meist auch keine Online-Verbindung vorgesehen, also diese Connectivity ist nicht da. Gibt auch Systeme, wo das schon angedacht ist, aber meistens nicht. Und speziell auch an diesen Punkten, die ich da angemalt habe, ist keine Flexibilität möglich. So, wie könnte die Zukunft aussehen? Das ist eine Vision, dass man sich vorstellt, alles ist schön eingepackt in Dienste mit aufeinander passende Schnittstellen. Diese Schnittstellen sind sauber sortiert nach Typen und ich habe dann einen Typ, der die Verbindung bereitstellt, Connection. Ich habe einen Typ, der mir die Position bestimmt, Position Sensing hier. Ich habe dann noch semantische Positionsbestimmung. Also ich muss jetzt zum Beispiel wissen, bin ich vielleicht in einem Gebäude, nicht nur GPS-Koordinaten, sondern ich möchte ja mit dieser Positionsinformation irgendwas können. Ich muss wissen, ob ich auf einer Straße bin oder in einem Gebäude oder woanders, um damit was anfangen zu können. Ich muss dann Content haben, also zum Beispiel eine Karte von einem Gebäude zum Beispiel, also nicht nur, wie es bisher ist, von Straßen und Orten, sondern auch Indoor, was mich sehr interessiert, weil es ja um WLAN-Ortung geht. Und ich muss Accounting haben. Und wenn alles prima läuft, dann funktioniert das alles so einfach, wie es hier in dieser Animation aussieht, dass sie sich diese Dienste zusammenfädeln, die Schnittstellen alle ideal zusammenpassen und meine Anwendung sich so zusammensetzt, dass sie eben spezifisch zu der Position, wo ich bin, einmal mal diese blaue Linie mir ergibt oder mal diese rote. Und dann, je nachdem, was mir da zur Verfügung steht an dieser Ort, spezifisch mir diese Dienste zusammenbaut. Wenn man diese Vision noch ein bisschen weiter spinnt, dann kommt man hier zu dem, was ich hier so folgendermaßen visualisiert habe. Man hat ein Internet der Dinge, das soll links, die Erde soll so die Realität darstellen und rechts habe ich eine Repräsentation dieser Realität und bisher ist es noch nicht richtig möglich, die informatorischen Daten, die Daten, die ich habe und die Realität ortsbezogen in Zusammenhang zu bringen. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, weil Menschen sich ja in Räumen bewegen, in der Realität, aber in der Virtualität bisher noch nicht. Und ich glaube, dass das ein Trend sein wird, dass man dadurch eine Konvergenz von Realität und Virtualität hinkriegen wird, indem man zu den Objekten der Realität eben Dienste zuordnen kann. So, das war jetzt sehr abstrakt und dazu habe ich jetzt hier mal so ein etwas konkreteres Beispiel gebracht, wie das denn konkret aussehen könnte. Konkret ist das hier unser Campus in Adlershof. Das ist hier so ein 3D-Modell vom Vista-Gelände. Und jetzt stellt euch mal vor, da sind verschiedene WLAN-Empfangsbereiche hier mal so eingezeichnet. Hallo? Ja, geht wieder. In Zukunft ist da nicht nur WLAN, sondern ich habe auch noch RFID-Tags, in diesem Fall zum Beispiel an der Bushaltestelle oder an der S-Bahn-Haltestelle. Wenn ich da langlaufe, kriege ich ein Signal von dem RFID-Tag und kann sehen oder direkt kann mein Gerät direkt registrieren, dass ich dort vor Ort bin. Also es gibt nicht nur WLAN-Ortung, sondern auch noch RFID-Ortung, um das komplett zu machen. Und alle können frei Informationen anbieten. Also nichts anderes als ein Internet, wo ich auch jeder verteilt Informationen anbieten kann, aber eben jetzt ortsbezogen. Und ich habe natürlich auch noch einen Satellit, damit ich GPS-Ortung mache und haufenweise Dienste. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispieldienste ausgesucht. Also WLAN-Zugang habe ich. Ich habe Lokal-IP, also ich muss einen lokalen Internetzugang haben. Ich habe GPS-Positionsbestimmung, WLAN-Positionsbestimmung, RFID-Positionsbestimmung und ich habe auch eine Form von Inhalten. Und diese Dienste sind zugeordnet zu den Objekten und werden dort angeboten. So, und jetzt laufe ich mit meinem PDA-Smartphone irgendwie durch die Gegend und an dieses Smartphone sind auch solche Komponenten angekoppelt, zum Beispiel ein GPS-Reader, der mir die GPS-Ortung bereitstellt oder eine WLAN-Karte, die natürlich über WLAN dann Verbindung aufnimmt und damit laufe ich jetzt frei rum und irgendwann möchte ich etwas und dann gucke ich nach, was gibt es hier für Dienste und spezifisch zu meiner Position kriege ich dann so eine Zusammenstellung der Dienste und in diesem Fall bin ich außerhalb dieses WLAN-Empfangsbereichs und muss deswegen, so habe ich das Beispiel mal gewählt, auf meinen lokalen Content, der mir in meiner Memory-Karte drin steckt, da habe ich dann eine etwas schlechtere Auflösung, habe ich dann eine kleine Map von Adlershof zum Beispiel drin. Das könnte so ein Tourismusinformationssystem zum Beispiel sein. Jetzt bewege ich mich in den WLAN-Empfangsbereich hinein und möchte jetzt an dieser Stelle was wissen. Und just habe ich hier die Möglichkeit, eben über WLAN Connection aufzunehmen und diesen Content dann eben über WLAN abzurufen. Meine Positionierung funktioniert nach wie vor, weil ich ausgehe, ich habe GPS-Empfang immer noch über den Satelliten. Und dann kann ich dort zu dieser Position eben Informationen abrufen. Und jetzt wird's interessant für WLAN-Positionsbestimmung. Ich betrete das Gebäude, denn hauptsächlich ist das für Indoor gedacht natürlich. Und dann muss ich eben, wenn ich ins Gebäude reingehe, interessiert mich ja nicht mehr die Map, die ich draußen habe, sondern interessieren mich ganz andere Dinge. Dann interessiert mich, möchte ich das Ganze erstmal auf einer Karte innerhalb des Gebäudes sehen. Das habe ich hier mal so exemplarisch aufgemalt. Und in dieser Karte habe ich dann natürlich wieder ganz neue Dienste. Habe ich hier gemacht und diese Dienste sind wieder zugeordnet an die Objekte. Und dort bewege ich mich dann durch. Und ja, wenn ich dann an dieser Stelle irgendwas wissen möchte, sei es, wie die Seminarräume vergeben sind oder wo der nächste Drucker ist, dann wird für diese Position mir wieder meine Dienste zusammengestrickt. Und in diesem Fall ist eben der Satellit, der oben noch draußen empfangbar war, nicht mehr da und ich muss mich eben positionieren über WLAN. Beispielsweise. Und ich könnte auch in den Empfangsbereich von RFID-Tags kommen und zum Beispiel dann sehen, dass ich vor einem interessanten Objekt stehe. Das könnte man sich im Museum vorstellen. In diesem Fall ist es aber nur der Drucker, der mir vielleicht sagt, was er für Parameter hat und kann dann die da vor Ort dann irgendwas mit dem Drucker machen. Das könnten aber auch andere Objekte natürlich sein. Soweit zu der Vision. Ihr könnt euch vorstellen, dass das noch weitergeht. Man kann dieses Szenario beliebig ausbauen. Also zum Beispiel im Housekeeping-Bereich, da möchte man sein Licht anmachen, Fernseher bedienen, dann möchte man die Stereoanlage bedienen, man möchte das Garagentor auf und zu machen und so weiter. Und diese ganzen Dienste könnten vom Handy aus steuerbar sein. Und weswegen ist dort Ortung wichtig? Weil wenn man sich mal vorstellt, dass diese Vision auf uns zukommt in 10 Jahren, habe ich überall um mich herum Tausende, vielleicht Millionen von Objekten, die mobil und stationär sein können, Dienste mir anbieten, da verliere ich völlig den Überblick und ich muss die wahrscheinlich ortsbezogen darstellen und benutzen können, um Licht anmachen zu können, Garagentor auf und so, das würde ich sonst gar nicht mehr in den Griff kriegen und arbeiten viele, viele Leute dran, das eben so zu machen, dass ich da das kann. Und viele andere arbeiten daran, dass sie das vielleicht nicht wollen. Und es ist auch eine, denke ich, eine interessante Diskussion, ob wir so eine Welt wollen, dass man vom Handy aus alles bedienen kann. Also gibt es ja Security-Bedenken und so weiter. Darauf kann ich jetzt aber nicht eingehen, sondern mir geht es in erster Linie darum, um die Basis, nämlich, dass ich mich erstmal orten kann. Und darum geht es jetzt im Folgenden und auf das andere komme ich dann später wieder zurück. So, hier habe ich mal zusammengesucht, was es für Ortungsverfahren gibt. Das sind links die ganzen Verfahren und rechts sind Beispiele von verfügbaren Systemen. Das ist so eine Mischung aus kommerziellen Systemen, also von Siemens, Wernet, Aeroscout und Eckerhau. Das sind Firmen, das sind die Europa- und Weltmarktführer in diesem Bereich. Und dann gibt es eine Reihe von etwas in die Zukunft gerichteten Systemen, die auf Signalstärke basieren, die sind von Forschungsinstituten oder Universitäten. Und ja, wie funktionieren die? Man kann einmal über den Winkel versuchen, sich zu orten. Dieses oben, das erste, Angel of Arrival, das brauche ich zum Beispiel hier bei IMSI-Catchern, das benutzt die Polizei, wenn sie zum Beispiel Handys orten möchte. Da habe ich eine gerichtete Antenne und das ist dann interessant, wenn ich nur auf kleinstem Raum etwas zur Verfügung steht, zum Beispiel in einem VW-Bus, so groß sind die, da kann ich dann per Richtfunk, per Peilung dann rauskriegen, wo jemand gerade mit seinem Handy steht. Time Difference of Arrival, das ist im Prinzip nichts anderes als auch beim GPS-Satellitensystem. Das wird verwendet, da komme ich gleich drauf, auch jetzt im Bereich RFID-Ortung. Und worum es mir aber geht, sind die Verfahren, die habe ich hier etwas dicker gemacht, also alle anderen, die da drunter kommen und etwas weiter nach links eingerückt sind, die sind alle Signalstärke basiert. Ja? Und dazu das nächste Beispiel, dass das ein bisschen motiviert. Na, hier habe ich nochmal unser Verfahren eingezeichnet, das so ein Hybrid von diesen verschiedenen Sachen ist und das erzähle ich alles im Laufe des Vortrags dann einzelner. So, das ist jetzt hier die Situation, wie sie ganz typisch ist bei Ortungsverfahren. Ich habe das mal rausgesucht, das Verfahren von Wernet, die in diesem Bereich Weltmarktführer sind, und Siemens übernimmt den Vertrieb für Europa. Das heißt Mobi Air und ist ein RFID-basiertes System. Das hier, weiß nicht, ob man es erkennen kann, soll in ein Auto sein. Und dieses Auto hat so ein Tag. Das Tag ist ein semiaktives Tag. Es hat eine Reichweite, gibt es in verschiedenen Ausführungen von 100 bis 300 Metern. Und das ganze Verfahren ist infrastrukturbasiert. Das heißt, ich habe Antennen, die das Funksignal von meinem Tag messen. Und hier ist der Ablauf, das sendet also periodisch seine ID aus. In diesem Fall ist es auch auf der 2,4 Gigahertz Frequenz, aber nicht nach dem WLAN-Protokoll, sondern nach dem R-Interface-Protokoll. Das ist in Amerika standardisiert, das wird auch wahrscheinlich in Kürze international standardisiert. Da ist ein ziemlicher Run auf diesen Bereich, weil das im Supply-Chain-Management sehr wichtig ist, dass ich meine Objekte alle orten kann. Da steckt also sehr viel Geld dahinter. So ein System ist aber noch sehr teuer und deswegen gibt es auch Firmen wie zum Beispiel AeroScout, die versuchen nicht diesen proprietären Standard, auch, ist nicht proprietär, sondern ist auch standardisiert, aber ist sehr viel teurer als der WLAN-Standard. Diese ganzen Hardware und Software für diesen Standard ist eben nicht im Moment noch nicht so groß in der Masse und deswegen gibt es eben viele Bestrebungen, die versuchen, das eben über WLAN-Standards zu lösen. Und funktioniert ähnlich, ist da eben, braucht etwas mehr Energie. In diesem Fall braucht zum Beispiel so ein semiaktives Tag, das nur aufwacht, wenn es gebraucht wird. Da gibt es hier solche Trigger und Call-Buttons. Das kann im Schlafmodus bis zu 6 Jahre überleben und ansonsten auch eine verträgliche Zeit, sodass das eigentlich kein Problem ist, was man immer wieder sagt. Aber natürlich ist ein aktives Tag deutlich teurer, also so um die 30 Euro kostet nur das Tag. Und diese Reader, die sind im Bereich von vielen 1.000 Euro, also mindestens 10.000 Euro muss man für ein System rechnen. Das Problem bei diesem System ist, ich muss diese Infrastruktur genau aufbauen und ich muss die auf Nanosekunde genau einjustieren, also synchronisieren, denn in einer Nanosekunde legt das Licht 30 Zentimeter zurück. Das heißt, selbst wenn ich es schaffe, eine Abweichung von einer Nanosekunde zu erreichen und danach nichts mehr falsch mache, kann mein System maximal auf 30 Zentimeter genau orten. Und man möchte ja eine Genauigkeit von etwa 1 Meter erreichen, also eine Nanosekunde Synchronisationsgenauigkeit brauche ich schon und das ist natürlich entsprechend aufwendig. Und ich brauche zusätzlich so einen Server und Visualisierungsclients und die teure Software und so weiter. Und das will ich alles nicht, sondern ich möchte das gerne hier diese ganzen Anforderungen haben. Das soll Outdoor und Indoor können, das kann das andere auch, okay, aber es soll sehr viel geringere Kosten haben. Es soll eine hohe Genauigkeit haben, also genauer als GPS, wenn es geht, und genauer natürlich als Cell-ID-Ortung. Es soll interoperabel sein, also das ist das Schöne am WLAN-Standard, dass das standardisiert ist, universell einsatzfähig dabei ist und ich möchte, wenn möglich, nichts ändern an der Hardware, die schon da ist. Ich möchte das alles nur über Software machen. So, und ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist, ist Privacy. Ich möchte natürlich auch Hoheit über meine Daten haben, also über mein Bewegungsprofil. Und das ist aber auch nicht so ganz leicht und ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall ist die Tendenz sehr stark in die Richtung, dass sich signalstärkebasierte Ortungsverfahren über WLAN sich entwickeln. Und so am Anfang, als ich auf dieses Thema gestoßen bin, habe ich gar nicht gedacht, dass man das überhaupt machen kann. Und ich habe es mit einem Fragezeichen versehen, ob es überhaupt geht. Wir werden sehen, was für Schwierigkeiten das macht und was für Möglichkeiten daran liegen. Erstmal, warum ist WLAN so interessant? Ich habe hier mal Überblick über City Frankfurt eingeblendet, wie viele Access Points es da gibt. Okay, wir wissen das alles. In Berlin haben wir ähnlich viele. Auf jeden Fall ist klar, in Großstädten, im Ballungsraum habe ich eine sehr gute Abdeckung. So, jetzt interessiert mich hier nicht nur die Anzahl der Access Points, sondern ich möchte auch wissen, wie das so in der Fläche eben die Abdeckung ist und wie viel ich da empfange. Denn es ist ja klar, ich hätte schon gerne mindestens 3 Access Points, um mich wirklich orten zu können. Wir haben das mal für unseren Campus Adlershof abgelaufen und dann so aufgetragen. Die roten Ziffern hier unten zeigen immer die Anzahl an dieser Stelle empfangbaren Access Points und die blauen Linien, das sind die Höhenlinien, die angeben die Summe der von diesen Access Points empfangbaren Signalstärke. Das heißt, überall, wo ich blaue Höhenlinien habe, habe ich mindestens Empfang. In den Bereichen, wo ich keine Höhenlinie mehr habe, habe ich überhaupt keinen Empfang mehr, also komme ich auch nicht ins Internet oder sonstiges. Orten kann ich mich sowieso nicht. Und wo ich 3 Access Points sehe, kann ich mich orten. Also es ist ein bisschen ernüchternd, dieses Bild, weil man sieht, ja, außerhalb von Gebäuden ist schnell die Anzahl von 3 Access Points, die ich brauche, weg. Aber zumindest in unserem Bereich.
Also das ist unser Gebäude für Informatik. Hier gegenüber ist das Erwin-Schrödinger-Zentrum.
Und von den ganzen Uni-Gebäuden habe ich mindestens innerhalb des Gebäudebereiches sehe ich immer, ja, 3 normalerweise. Es gibt einige Stellen, wo ich sogar bis zu 20 Access Points im Gebäude sehe. So, wie funktioniert das nun? Ich habe schon gesagt, man braucht 3 Access Points und dann mache ich eine signalstärkebasierte Triangulation. Ja, hier habe ich die Signalstärke zwischen den Access Points und ich kann dazu eine Relation aufbaustellen zwischen der Signalstärke und dem zurückgelegten Weg. Und daraus kann ich dann berechnen, wo ich bin. Also hier die roten, die Access Points, und das grüne, der Client. Und genau da setzt unser System an. Also das ist ein Screenshot, so ein Auszug von unserem System Magic Map. Ich kann es euch hier leider nicht live vorführen, aber ihr könnt es runterladen und damit ein bisschen rumspielen. Genau diese Triangulation macht das. Hier seht ihr die Access Points, unseren Gebäudeausschnitt von unseren Büroräumen. Das ist mein Raum, wo Raum Peter draufsteht. Und die Grünen sind jetzt die Clients. Also wir sind da zu dritt ein bisschen rumgelaufen und haben mal geguckt, wie uns das ortet.
Das ist besser.
Ja, ja. Hallo? Hört man mich? Ja, wunderbar. So, also die Grünen sind die Clients, die können sich bewegen. Die Access Points, die sind normalerweise fix, aber es ist in unserem System nicht Voraussetzung. Und es ist auch möglich, dass ich gar nicht weiß, wo die Access Points stehen, sondern ich kann immer die Informationen, die ich habe, nutzen, um mich dann genauer zu orten. Und je mehr Informationen ich habe, desto genauer wird das System, also es ist so schrittweise lernfähig. Und ich kann schon sehr schnell, und das ist die Stärke, schon durch ganz wenig Kalibrierung mich sofort orten. Wie funktioniert das? Ich setze solche blauen, das sind die Referenzpunkte, da muss ich einmal hingehen, mit der Maus drauf zeigen, jetzt bin ich hier, dann wird dort die Signalstärke gemessen von den Access Points und dann dort hingesetzt. Diese bewegen sich auch nicht, die Access Points muss ich dafür nicht kennen, wo die sind. Wenn ich dann mal so vorbeikomme an einem, zum Beispiel der steht direkt in meinem Nebenzimmer, das weiß ich genau, dass der ist, dann setze ich da einen Anker rein, das ist jetzt hier nicht gemacht, aber dann ist der fest und flutscht nicht immer weg. Und ansonsten funktioniert das ganze System nach einem sogenannten Spring-Layout. Das heißt, diese Kanten, die die Signalstärke darstellen, das sind sowieso Gummibänder. Oder vielleicht besser, so in den 80er Jahren gab es so Expander. Die kann man so zusammendrücken und auseinanderziehen. Also die sind aber steif, ja. Und die haben eine gewisse Länge, in die sie zurück wollen. Und dann kann ich die zusammenpressen. Dann werden sie heiß, dann werden sie rot, dann werden diese Kanten rot, wenn die zusammengepresst werden. Wenn ich sie auseinanderziehe, werden sie grün. Und die versuchen immer, möglichst in den entspannten Zustand zu kommen. Und zwar so, dass die Fehlersumme minimal wird. Und das stabilisiert sich nach einer Zeit etwa da, wo auch die realen Positionen sind. Und das ist deswegen sehr schön, weil man kann jetzt hier auch Kanten zwischen den Referenzpunkten und den Clients einzeichnen. Und man kann auch sogar Kanten zwischen den Peers einzeichnen. Und je mehr Kanteninformationen man hat, desto besser stabilisiert sich der Graph und desto genauer wird die Positionsinformation und die Positionierung. Hier nochmal die Korrelation zwischen der Signalstärke, die ich in Dezibel messe, und der Entfernung in Metern. Die, im WLAN-Bereich ist das bei der meisten Hardware ganz ordentlich schon justiert. Das ist nach dem Standard vorgegeben. Das bewegt sich immer in dem Bereich zwischen minus 30, wenn ich ganz nah am Access Point stehe. Also hier ist die Entfernung 0. Ich gehe ganz nah an den Access Point ran. Dann zeigt mir der Treiber von der Karte normalerweise minus 30 an. Das müsst ihr mit eurer Karte mal ausprobieren, ob das in etwa so stimmt. Bei den Karten, die wir bisher getestet haben, ist das der Fall. Aber es gibt auch einige, wo diese Kalibrierung vom Hersteller nicht ideal gemacht ist. Und normalerweise geht das so bis minus 100 und dann liegt man außerhalb der Empfangsqualität Und ja, das kann so bei 100 Meter liegen, das kann aber auch kürzer sein. Ich habe das mal so exemplarisch hier eingezeichnet. Und da das hier logarithmisch ist und diese Skala hier quadratisch, ist das nicht ganz linear. Und wir haben in unserem Tool das bisher einfach linear genähert. Und das ist so auf den ersten 50 Metern ganz ordentlich. Wenn das jetzt noch genauer werden soll, muss man das natürlich noch berücksichtigen, dass es natürlich nicht linear ist. Und da gibt es noch eine ganze Menge an kleinen Feinjustierungen, die in der Zukunft noch kommen sollen. So, es gibt aber ganz andere Probleme, mit denen man natürlich kämpfen muss. Und zwar sind das hier die folgenden. Wenn das Signal hier so ankommt und ich habe ein Hindernis, das kann schon feuchte Luft sein oder ein Mensch oder was auch immer Flüssigkeit hat oder Metall, jede Wand, dann habe ich Streuung an diesem Hindernis. Ich habe Dämpfung oder Reflexion. Dadurch habe ich so eine Multipass-Ausbreitung und natürlich nicht mehr diesen Zusammenhang, den ich theoretisch gerne hätte, zwischen der Signalstärke und der Entfernung. Und da muss ich jetzt irgendwas gegen tun, weil meine Triangulation hat dann nur eine begrenzte Genauigkeit, dadurch, dass ich genau diese Probleme habe. Ja, genau, das ist eine schöne Frage. Dreidimensional haben wir Probleme. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Man kann zwar natürlich auch dreidimensional triangulieren, dann braucht man einen vierten Access Point. Die ganze Mathematik wird etwas komplizierter. Und das ist immer so bei Lernverfahren. Wenn ich eine zusätzliche Dimension habe, dann brauche ich auch mehr Lerndaten und dann kalibriert das Ganze auch nicht so schön. Deswegen haben wir uns im Moment noch auf 2D beschränkt. Das Prinzip funktioniert aber auch genauso unter 3D. Ich brauche nur aber mehr Lerndaten und mehr Access Points. Allerdings kommt noch eine ganze Reihe anderer Gedanken ins Spiel. Also wenn ich jetzt dreidimensional bin, bewege ich mich nicht kontinuierlich. Also im zweidimensionalen Bereich habe ich normalerweise einen Flur oder ein Zimmer oder sowas und da kann ich mich kontinuierlich bewegen. Also es ist die Annahme ganz sinnvoll, dass ich überall mit einer gewissen gleichverteilten Wahrscheinlichkeit sein kann. Wenn ich an die dritte Dimension denke, dann bewege ich mich normalerweise in Stockwerken und ich kann nur an einigen bestimmten Stellen überhaupt diese Stockwerke durchqueren. Und man könnte dann Modelle entwickeln, die eben nicht von so einer einfachen Gleichverteilung ausgehen, also so probabilistische Ansätze, und die dann wesentlich genauer sind. Das ist aber noch Zukunftsmusik, haben wir hier nicht drin, ist eine Beschränkung unseres Tools, es ist im Moment nur zweidimensional. Es würde hier ganz gut funktionieren. Drei Stockwerke stört nicht. Es stört aber sehr wohl, wenn man in einem Hochhaus ist, dann funktioniert es nicht, die Access Points einzukreisen, weil die dann unter Umständen 3-4 Etagen höher sind oder tiefer. Normalerweise empfängt man die dann aber nicht, sondern nur die eins oder zwei oben oder drunter sind. Deswegen sind diese Probleme meistens nicht in der Praxis nicht so gravierend. So, ich wollte hier an dieser Stelle aber auf Radio Maps zu sprechen kommen, und zwar dadurch, dass Triangulation nur eine begrenzte Genauigkeit irgendwann liefert, muss ich was machen. Also ich muss also den ganzen Raum vermessen. Und das ist hier mal ein Beispiel von der Uni Regensburg, die haben das gemacht. Das ist also viel Arbeit, wie ihr euch hier vorstellen könnt. Das ist hier das Foyer, Jura, Wirtschaft und so weiter. Das ist hier ein komplett leeres Foyer, wo nichts ist, außer hier so ein Treppenhaus da. Und oben ist ein Betonsockel, sodass das alles nicht zusammenkracht. Und natürlich sind die nicht in dem Betonsockel gewesen, deswegen ist da weiß. Und hier sind die auch nicht gewesen, sondern sie sind einfach nur einmal durchgelaufen. Und das hier sind immer 1,2 Meter und 1012 Messpunkte ergeben sich so. Und die sind die also immer dann so Schritt für Schritt abgegangen. Und so Daumen mal Pi, so gesagt, so jetzt stehe ich ungefähr da und messe und zeichne das ein. Und das habe ich jetzt hier mal für drei Access Points hier mit. Und dann sieht man die Signalstärke im stärksten Fall wäre sie hier so, würde sie gegen minus 30 gehen, wenn ich direkt neben einem Access Point stehe. Und schwarz, dann empfange ich ihn nicht mehr und sonst eben dunkelblau. Und man sieht hier schon, auf dieser Etage ist gar kein Access Point. Da habe ich dieses 3D-Problem. Hier könnte ich mich wahrscheinlich nicht so richtig schön orten. Und deswegen muss ich so eine Radio Map machen, also weil Triangulation hier gar nichts ergeben würde. Ich kann hier nicht so richtig diesen Zusammenhang, den ich vorher aufgezeigt habe, zwischen Entfernung und Signalstärke erkennen. Es ist hier auch leider nicht zu erkennen, wo die Access Points sein könnten, aber man sieht, dass sich so eine Charakteristik dieser Signalstärke ergibt und wenn man die lernt, dann hat man so eine ungefähre Chance, dass man sich doch orten kann. Und darum geht es hier bei diesem Radio-Map-Verfahren und dann gibt es noch kleine Verfeinerungen. Wir haben, um diese Arbeit so ein bisschen zu erleichtern, haben wir so ein kleines Tülchen entwickelt, mit dem man diese Vermessung einfacher machen kann. Also ist hier so ein Screenshot. Man kann also hier so eine Karte reinladen und dann dort rumlaufen und hat dann einfach, wenn man irgendwo steht, auf Knopfdruck dann die ganzen gesehenen Access Points, kann man dann direkt abspeichern. und dann werden automatisch hier solche Höhenlinien generiert. Man kann auch sich dann so Farbverläufe reinblenden lassen oder auch die Zahlen, die man da gemessen hat, also verschiedene Sichten. Und wir haben das mal gemacht wieder hier für unsere Etage, die ihr gerade gesehen habt. Und was man hieran schön sieht, ist, hier ist ja der Access Point und dann hat man diese Signalstärke Höhenlinien und schön sieht man das hier wirklich mit einer gewissen Entfernung, also hier dunkelbraun ist starke Signalstärke und grün, da wird es immer schwächer, also das ist auf jeden Fall gegeben, aber hier so um den Access Point rum habe ich sehr unschöne Nichtlinearitäten. Also erstmal ist der direkt unter der Decke und davor ist ein Schrank. Der strahlt also deswegen sehr viel Energie nach oben ab. Das wird von der Decke reflektiert und deswegen habe ich hier nochmal so Höhepunkte hier so in den Zimmern da weiter. Und außerdem ist hier diese Strecke hier so an dem Schrank, wird irgendwie so kanalisiert, sodass hier hin reflektiert wird. Und dann habe ich hier nochmal so einen Keil, der hier so durch die Tür geht. Ja. Also das sind die ganzen Effekte, die ich habe, dadurch, dass dort Wände sind, Schränke sind, Decken sind und so weiter. Und die würde ich eben mit normaler Triangulation nicht in den Griff kriegen. Und hier ist eben auch ein sehr unglückliches Problem. In unserem Gebäude kann dieser Access Point überstreicht das gesamte Areal. Das heißt, wir haben in der Etage nur einen einzigen Access Point und mit einem Access Point kann man nicht triangulieren. In der nächsten Etage, also wir sehen bei uns drei Access Points und wenn man hier ans Fenster geht, auch mal einen vierten, fünften vom Nebengebäude, aber im Haus selber eben nicht. Da klappt das sehr schlecht. Und diese Access Points sind genau alle exakt übereinander im ganzen Haus. Und das ist natürlich für Triangulation eine Katastrophe. Und unser Verfahren, ja, also man könnte sich dreidimensional natürlich dann schon orten, aber das möchte man meistens nicht, sondern möchte sich eigentlich mehr zweidimensional orten. Man möchte ja wissen, in welchem Zimmer man ist. Das kriegt man hier nicht richtig hin. Mit der Signalstärke funktioniert es einigermaßen. Wir schaffen es ungefähr zu erkennen, in welchem Zimmer man ist, aber das ist dann doch schon das Höchste der Gefühle. Dagegen, wenn man jetzt hier ist so der Zwischenraum, das zeige ich gleich nochmal einen Screenshot. Wenn man in den Zwischenraum geht, dann sieht man die Access Points vom nächsten Gebäude. Dann funktioniert das ziemlich klasse mit der Triangulierung und wir schaffen es sogar fast bis auf einen Meter Genauigkeit. Zunächst erst nochmal, wie andere dieses Problem angehen. Das ist das System Radar von Microsoft Research. Das ist ja somit eines der ersten, die in diesem Bereich was gemacht haben und ist, glaube ich, 5 Jahre alt. Also ihr seht, wie jung das Gebiet ist. Und die haben das einfach so gemacht, die sind einfach nur durch den Flur gegangen. Also diese Kreuzchen sind die Messpunkte, die genommen haben. Das Blaue sind die Access Points, seht ihr auch. Die haben natürlich einen Flur genommen, wo das richtig schön verteilt ist, sodass man auch tolle Ergebnisse kriegt. Ja. Und die haben auch sind auch gar nicht in die Räume reingegangen und haben auch in den Räumen, also nicht nur nicht keine Referenzpunkte gemacht, sondern die haben auch gar nicht überprüft, ob in den Räumen überhaupt eine Positionsbestimmung möglich ist, sondern sie haben für die Lerndaten als auch für die Überprüfung sind die nur durch die Flure gegangen. Ne? Und deswegen sind auch diese verschiedensten Verfahren auch kaum zu vergleichen, weil die einen versuchen wirklich in den Büroräumen zu messen, andere versuchen nur in so einem Foyer zu messen, wo gar keine Wände sind und die versuchen hier zum Beispiel nur im Flur zu messen. Und deswegen ist alles nicht so richtig vergleichbar. Und da ist im Moment so ein Bestreben zu gucken, wie kann man diese ganzen Verfahren überhaupt vergleichen. Hier noch ein anderes Problem, auf das ich euch aufmerksam machen möchte. Das ist, hier hat man mal über mehrere Tage einen Laptop stehen gelassen und einfach mal geguckt, wie variiert denn die Signalstärke. Und hier ist einfach so der Mittelwert der Signalstärke bei der Zeitachse aufgetragen. Und was man sieht und was sehr verblüffend ist, dass in den Abendzeiten die Signalstärke sehr relativ konstant ist und dann so in den Arbeitszeiten schwankt. Also es ist erstmal komisch, es scheint daran zu liegen, dass da irgendwie Türen auf und zu gehen und Menschen rumlaufen und so weiter. Das hatte schon einen signifikanten Effekt und man sieht, dass so im Bereich 10% ungefähr so eine Streuung da ist. Und es ist auch ziemlich klar, dass wenn die zufällig ist, die Streuung, dass man dann auch eigentlich keine Chance hat, überhalb einer Genauigkeit von 10%. Das ist also so eine Schranke, über die ich nicht drüber hinweg kann. Und ich kann jetzt aber versuchen, das Ganze, diese Dynamik des Systems zu erfassen. Das ist also meine einzige Chance. Also wenn ich das statisch mache, wenn ich jetzt einfach da so eine Linie durchlegen würde und würde sagen, an diesem Punkt ist für alle Zeiten die Signalstärke so, dann könnte ich natürlich diese Dynamik nicht erfassen. Aber es gibt diesen Trick, und das ist, da gibt es ein System, das heißt LIS, das macht Folgendes, das positioniert Emitter, also das sind einfach kleine Sender, also Tags, und Sniffer nennen die das, also so Lauscher, die gucken, wie ist die Signalstärke, und das wird dann da schön verteilt, und dann gibt es noch einen Server, der das Ganze berechnet. Und Die machen hier also keine Referenzpunkte, sondern die haben eine Online-Messung. Also die Signalstärke, so wie sie genau in dem Zeitpunkt ist, wird immer gemessen und wird zu dem Server geschickt. Und die Sniffer messen jetzt also von allen Signal-Emittern die Signalstärke, senden selber auch Signale, messen also von den anderen Sniffern und den Signal-Emittern die Signalstärke, schicken das alles auf den Server, diese Datenbox da, und er sammelt das alles und kann daraus eben berechnen, wenn jetzt dort ein Client rumläuft und seine Signalstärke schickt, wo der höchstwahrscheinlich ist. Und das funktioniert dann auch in solchen Szenarien. Stellt euch vor, ihr habt ein Lagerhaus, und ich habe ja schon gesagt, so im Supply Chain Management, wo man wissen möchte, wo die Container und Paletten und so weiter stehen, da steckt sehr viel Geld drin. Ihr habt ein Lagerhaus und da fährt ein Gabelstapler durch und typischerweise hat dieser Gabelstapler irgendwas geladen, wo eine gewisse Feuchtigkeitsanteil ist, und da kommt die 2,4 GHz Frequenz nicht durch. Also hat man so im Umfeld von 10 Metern um den Gabelstapler eine totale Zerstörung dieser Feldausbreitung. Wenn ich jetzt aber schön verteilt diese Sniffer habe, dann macht das nichts, weil ich in Echtzeit immer die Veränderung des Feldes mitkriege und ich kann trotzdem dann ungefähr sehen, wo meine Objekte sind, und das stört nicht, dass da irgendwas Dynamisches passiert. Und wenn da ständig in so einem Lager hin und her geschoben wird und Container kommen rein und Paletten kommen rein und raus und Gabelstapler fahren da rum und LKWs werden da geparkt und so, dann kann nur so ein System funktionieren. Zusätzliche Investitionen war die Frage, genau, klar, das ist teuer, und dafür ist das nächste Bildchen da, und das soll auch zeigen, ja, okay, eine Frage. Wäre auch eine Möglichkeit, das wäre denkbar. Genau, also erstmal ist die erste Quintessenz, alles was funkt, kann man lokalisieren. Das haben wir uns aber auch schon gedacht. Und dann ist die zweite Quintessenz, alles was Funksignale stört, kann man wahrscheinlich auch signalisieren. Es ist nur eine Frage intelligenter Algorithmen. Also da kann man sich dann Gedanken machen, zu welchen Konsequenzen das führt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass solche Sachen kommen, weil eben doch viel Geld drin steckt. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie man damit umgeht. Ja, das wollte ich von praktisch in der Diskussion hinten dran schließen, erstmal erzählen, was es eben für Möglichkeiten gibt. Hier wollte ich euch zeigen, eben der Vorteil von so vom WLAN-Standard. Man kann einfach jetzt hier Standardteile zusammenstricken, also das ist hier dieser Sniffer-Prototyp von diesem Lease-System. Die nehmen einfach so eine Orinoco-Karte und ein Standardboard und dann wird das so an die Wand geklebt. Okay, in diesem Fall braucht es noch eine Stromversorgung. Bin ich über der Zeit? Ich habe 20 vor. Ist das richtig? Ja, okay. Dann passt das bei mir mit der Zeit. So, also in diesem Fall kann ich das sehr viel billiger machen als zum Beispiel RFID-Technik. Da habe ich proprietäre Teile, die sehr teuer sind. In diesem Fall bleibe ich unter 100 Euro und ansonsten wären solche Sniffer deutlich teurer und sehr schnell im 1.000-Euro-Bereich. Ja, hier doch mal ein Bildchen von unserem Gebäude in Adlershof, und da sieht man sehr schön diese Problematik, dass wir so separate Gebäude haben, die eben übereinanderliegende Access Points haben, und wenn ich in einem so einem Gebäudetrakt bin, dann kann ich mich überhaupt nicht orten, aber dazwischen kann ich rumlaufen, und jetzt kommt dieser Screenshot, wie das dann aussieht. Also so könnten wir jetzt hier sehr toll auf dem Messegelände rumspielen. Man kann, das ist unser Tool, man kann hier jede beliebige Map in allen Datenformaten reinladen, also auch hier natürlich das Messegelände, und sich dann innerhalb der Ebene bewegen. In diesem Fall haben wir einfach mal hier links und rechts die beiden Gebäuderiegel genommen, und wenn man dazwischen sich bewegt, dann sieht man fast 20 Access Points, weil das sind 4 Etagen. Zwischen den Etagen sind so Feuerschutzwälle, links und rechts davon sind separate Access Points. Das heißt, ich habe 16 Access Points erstmal schon mal so, und dann gibt es noch so ein paar, die privat so noch dazwischen stehen, also um die 20 habe ich da. Und wenn ich dann so da durchlaufe, wir haben das mal so zu viert gemacht, die Grünen hier, und wir sitzen da zusammen auf dem Sofa, der wird da in diesem Bereich, wo er die anderen durchs Fenster sieht, fast auf einen Meter genau, und man muss nur diese blauen Referenzpunkte setzen und verankern, also sagen, die sind fest, und hat eine Genauigkeit in diesem Szenario, wo man Access Points durch die Fenster sieht, von etwa 3 Metern. Und wenn man jetzt diese Access Points hier, die sind alle nicht fixiert, seht ihr, ne? Die fliegen einfach durch die Gegend und versuchen sich die wahrscheinlichste Position automatisch zu suchen. Wenn ich jetzt an so einem Access Point vorbeikomme und sehe, der ist da, dann kann ich den aber auch einfach anklicken und sagen, hier, du bist verankert. Dann werden dessen Triangulationskanten etwas stärker gewichtet und dann werde ich noch etwas genauer. Das ist einfach Zufall. ins Damenklo sind wir nicht reingegangen. Mit welchen Problemen kämpfen wir jetzt hier? Ein Problem sind so Positionierungsmehrdeutigkeiten. Ich habe das mal jetzt so übertrieben dargestellt. Die Situation tritt natürlich dann auf, wenn ich nur einen Access Point habe. Dann kann ich mich auf dieser gesamten Kreisbahn bewegen und die haben natürlich alle die gleiche Signalstärke. Also das ist die extreme Mehrdeutigkeit, die ich haben kann. Und jetzt gibt es aber ein Standardverfahren, das darauf reinfällt. Und dieses Standardverfahren nennt sich eben Schätzung nach K Nearest Neighbor. Da würde ich nämlich einfach gucken, welche sind meine nächsten Nachbarn, K Stück. K ist dann irgendeine Konstante und daraus bilde ich dann den Mittelwert. Und das Blöde ist, dass der Mittelwert natürlich genau in der Mitte liegt und da bin ich natürlich nicht. Ich bin irgendwo auf der Kreisbahn, ich weiß zwar nicht wo, aber ich bin garantiert nicht in der Mitte. Und das ist ein Problem, mit dem alle Positionierungssysteme zu kämpfen haben. Und selbst wenn ich zwei oder drei Access Points sehe, kann sowas immer passieren durch eben diese Probleme der Signalausbreitung. Wir haben versucht, das in den Griff zu kriegen, aber auch noch keine optimale Lösung gefunden durch Gewichtung der Kanten, die nicht nur in dem Signalraum sehr nahe liegen, sondern auch noch im physikalischen Raum sehr nahe liegen. Das ist praktisch wie so eine Art Magnetismus, dass man dann so in einem so pappen bleibt, wenn man da schon sowieso war. Aber was jetzt mich sehr interessiert ist, gibt es dort vielleicht ein Optimum, wie man hier was schafft, sich eben dort optimal zu verhalten? Und was wäre überhaupt optimal? Das ist noch nicht so ganz klar. Ganz genau, also logische Positionierung. Wir machen das so, man kann eine a priori Wahrscheinlichkeitsverteilung annehmen. Also man kann zum Beispiel annehmen, man bewegt sich mit einer maximalen Geschwindigkeit oder man bewegt sich irgendwie stetig oder man bewegt sich mehrheitlich geradeaus, als statt zu drehen oder so. Da kann man alles Mögliche annehmen. Kann man sich dann natürlich auch fragen, inwieweit das dann allgemeingültig ist, aber man kann versuchen, was anzunehmen. Dann hat man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die unabhängig erstmal ist von der Signalstärke. Und dann kann man nach den Bayes-Regeln die a posteriori Wahrscheinlichkeit drüber rechnen, wie verändert sich diese Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Signalstärke gegeben habe. Und dann wird man etwas genauer, als wenn man die a priori Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht hat. Und das sind genau diese, das passt jetzt super zu der Folie, das sind genau diese Verfahren, die Probabilistik sind. Das ist dieses Horosystem, das das genau macht. Und das wird dadurch auch etwas genauer, ist nämlich ansonsten genau das gleiche wie das Radarsystem. Ja? Und Profiling heißt hier, ich laufe rum und messe, also ich erstelle ein Signalstärkeprofil. Propagation heißt, ich versuche das zu smoothen, also durch so eine Spline-Interpolation. Das ist in diesem Fall nicht so genau, man sieht wieder, dass es unfair ist, weil ich anders als beim Profiling eben nicht so viele Messpunkte habe. Ich komme also mit einem Zehntel der Messpunkte aus und versuche, die dazwischen zu interpolieren. Es gibt sehr intelligente Profiling-Algorithmen, zum Beispiel von der Firma Eckehau, die können sogar über Wände hinweg gucken, wie ist die Signalausbreitung bei gegebenen Annahmen, wie das durch Türen sich um die Ecken knickt, das Signal und so weiter. Das ist also ganz prima, was man da machen kann, aber leider von der Realität immer noch sehr weit entfernt. Deswegen haben wir uns nicht dafür entschieden, das so zu machen. Das ist auch sehr kompliziert. Horus ist, wie gesagt, etwas genauer durch das Probabilistische. Dann das Lease-Verfahren, das ist in diesem Fall wieder unfair, weil das ist natürlich nur dann genauer, wenn da wirklich ein Gabelstapler rumfährt. 15 Minuten habe ich noch, danke. Wenn da ein Gabelstapler rumfährt, dann wäre es genauer, aber in diesen Testszenarien fährt kein Gabelstapler rum, deswegen kann man diesen Vorteil, den dieses Lease-System hat, hier nicht sehen, aber in einem realistischen Szenario habe ich oft eben solche beweglichen Objekte rumfahren. Dann gibt es ein sehr schönes System, PlaceLab, das ist aber für ein bisschen ein anderes Szenario gedacht, das macht nur Triangulation, kann dafür aber auch triangulieren gegenüber Bluetooth und GSM und kann auch GPS und hin und her schalten und ist auch Open Source, das ist von der UC Berkeley und Intel in Kooperation, erreicht aber leider nur eine Genauigkeit von 10 Metern. Eckehau war das kommerzielle System, was zurzeit von den signalstärkebasierten Verfahren nach eigenen Angaben die höchste Genauigkeit erreicht. Also ein Meter ist deren eigene Angabe, haben wir in Tests nicht erreicht. Da erreichen wir so 3 bis 4 Meter. Aber wir wissen auch nicht genau, wie die auf diese einen Meter gekommen sind. Das ist wieder immer das Problem, dass man in unterschiedlichen Szenarien ja misst. Und hier WareNet AeroScout, das war dieses RFID-basierte System, das auf Zeitdifferenzanalyse basiert. Das ist am genauesten, aber das Problem war ja, dass die so eine teure Infrastruktur brauchen. Und eben unser System, je nachdem, wie viele Informationen man hat, wird das unterschiedlich genau. Wir erwarten nochmal eine Steigerung von diesen 3 Metern, wenn man wirklich Peer-to-Peer-Signalstärke benutzt und das beides kombiniert. Also Triangulation und Profiling kann man auch kombinieren. Dann kann man nochmal ein bisschen genauer werden als 3 Meter. So. Jetzt gibt es noch hier so analytische Hintergrundarbeit. Da hat sich hier der Krishna Kumar und ein paar andere noch Gedanken gemacht, ja, was ist denn jetzt, habe ich so viele Verfahren, wie kann ich die denn vergleichen? Gibt es nicht vielleicht sowas wie eine Schranke, eine generelle Schranke, wo ich weiß, okay, besser kann ich sowieso nicht werden, deswegen versuche ich es auch erst gar nicht. Und da hat er ausgerechnet, wenn ich bestimmte Annahmen mache über diese ganzen Parameter, also so eine Formel über die Entropie, also Informationsgehalt, der in diesen Signalen liegt, der so Formeln aufgestellt und dann angenommen, ja, was ist denn jetzt charakteristisch für das WLAN-Signal, hat er diese Werte eingesetzt und ist darauf gekommen, dass die bestmögliche Ungewissheit, die man überhaupt nur erreichen kann, ist 1,5 Meter. Das heißt, wenn ich da in diese Richtung mich bewege von 1,5 Metern, bin ich schon mal ziemlich gut am theoretischen Optimum. Jetzt ist dieses theoretische Optimum auch nicht punktuell, sondern das ist abhängig davon, wie ich mich in Relation zu den Access Points bewege. Jetzt ist hier mal diese Unsicherheit, Uncertainty, zweidimensional aufgetragen. Also auf der Hochachse sieht man die Uncertainty und darauf die räumliche Bewegung. Und da, wo so die Peaks sind, da stehen genau die Access Points. Das heißt, wenn ich direkt neben dem Access Point bin, ist die Uncertainty sehr hoch, also sehr ungenau. Und wenn ich mich genau zwischen den Access Points bewege, also guck mal auf das obere linke, da habe ich 3 Access Points, ich bin genau in der Mitte, logischerweise kann ich da am besten triangulieren, dann ist die Ungenauigkeit am niedrigsten, also die Genauigkeit am höchsten. Und wenn ich mich aus diesem Zentrum wegbewege, dann ist es sehr ungünstig. Also das heißt, wenn jetzt alle Access Points in der Mitte stehen und ich tanze drumherum wie ums Feuer, dann ist klar, bringt Triangulation gar nichts, wenn die hier in den Ecken stehen, dann kann ich mich natürlich viel besser triangulieren. Hätte man vielleicht auch gewusst, ohne so eine aufwendige Analyse, aber so hat man es nochmal sehr schön. Daneben mit 4 Access Points und damit 5. Und eine erfreuliche Nachricht ist, so ab 5 Access Points bringt mir das nicht mehr viel, also man braucht nicht mehr als 5 Access Points. Aber die schlechte Nachricht ist wieder, man muss eben sich dazwischen befinden. Hier, das war über der Anzahl der Access Points, also ab 5 bin ich schon relativ genau und danach habe ich kaum noch Verbesserung. Und wenn ich die Access Points sehr dicht wähle, dann kann ich mich doch noch sehr stark steigern. Also wir arbeiten zurzeit so an Roboterortung und wenn die durch eine Tür durchfahren sollen, dann muss man ja auf 50 Zentimeter mindestens genau orten, damit die nicht dagegen fahren ständig. Und ja, und wir gucken, ist eine Chance da, wenn man solche Tags eben sehr dicht verteilt, ob man dann eine Ortungsgenauigkeit eben in dem Bereich erreicht. Das ist die Hoffnung. So, jetzt bin ich bei der vorletzten Folie. Habe ich, glaube ich, hoffe noch Zeit für Fragen. Ausblick, das, was wir noch alles bauen möchten in Magic Map. Wir wollen Privacy Enhancement Technologies, PET, einbauen. Also im Moment gibt es nur 2 Modi. Man kann entweder visible sein oder invisible. Aber man könnte sich natürlich wesentlich mehr vorstellen, dass man vielleicht bestimmte Zeiten einstellt oder bestimmte personenspezifische Profile. Wer darf einen sehen und wann darf der einen sehen? Darf der vielleicht, wenn ich jetzt mich mit dem treffen möchte, vielleicht nur eine Stunde lang sehen und danach nicht mehr? Und solche Sachen könnte man sich vorstellen und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Akzeptanz von solchen Systemen, weil also Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn man das nicht macht mit dieser Privacy, dann wird ein System sehr schnell nicht mehr benutzt, weil gerade so bei so, ja, wenn dann rauskommt, man war im Rotlichtviertel doch letzte Nacht und kriegt dann peinliche Fragen, dann stellt man das System so schnell nicht mehr an. Und da gibt es auch interessante Untersuchungen dazu, wie sich Menschen bei solchen Privacy-Verletzungen verhalten. Da muss man unbedingt was machen, dass das gewährleistet ist. Dann das Problem, das von da hinten angesprochen würde, diese 3D-Triangulation ist also ganz wichtig. Dann, was wir eigentlich haben wollen, ist so ein transparenter Übergang zwischen den Karten. Also ihr hattet ja auf diesem Screenshot gesehen, dass man links hat man so eine Leiste, wo die ganzen Objekte sind und rechts ist die Karte zu sehen. Und wir wollen das so machen, das funktioniert immer noch nicht. Man klickt auf eins der Objekte und dann springt man automatisch in die Karte, wo der ist. Und das Ganze sollte idealerweise weltweit skalieren. Im Moment haben wir ja, das ist noch ein weiter Weg, wie ihr merkt. Da braucht man dann eine verteilte Struktur. Im Moment ist es ja client-server-basiert, also wir stellen uns das vor, dass man das Peer-to-Peer macht und so weiter. Da müssen wir mal gucken, was wir da schaffen. Und unbedingt auch wichtig, das haben wir auch noch nicht drin, dass man eben die Peer-to-Peer-Signalstärke auch einzeichnet und damit genauer wird. So, letzte Folie, Zusammenfassung. Was habe ich versucht, euch heute zu erzählen? Das erstens für die Motivation, Positionsbestimmung ist ganz wichtige Voraussetzung, überhaupt sinnvoll Location-Based Services zu machen. Dann das für Indoor-Positionsbestimmung über WLAN in Grenzen Möglichkeiten bestehen, dass man das hinkriegt. Dann Magic Map, ihr könnt damit alle rumspielen. Ich hätte es euch gerne gezeigt, es funktioniert. Man kann es runterladen, läuft unter Java. Wir haben es noch nicht portiert auf CE leider und auch nicht auf Mac, weil es noch Netzdumbler braucht und noch ein Perl-Skript, deswegen läuft es nur unter Windows und Linux, aber unter der Adresse könnt ihr es runterladen und mal ein bisschen rumspielen. Es sind auch Maps dort drin für das Konferenzzentrum. Es ist Open Source und es ist Point and Click und man kann einfach mit ein bisschen rumspielen. Das ist schon mal ganz lustig. Man kann das erweitern. Vielleicht hat einer Lust dazu, das auf GSM-Signalstärke, Ortung zu erweitern. Man muss im Prinzip nur kleine Module ändern, weil das Verfahren bleibt gleich, oder auf Bluetooth. Ja, downloaden, ausprobieren und mir Feedback geben. Vielen Dank. Also ich freue mich auf Fragen. Wir haben noch fast 10 Minuten, so wie ich das auf der Uhr sehe. Wir haben ja schon einiges diskutiert. Ja, da hinten ist eine Frage, bitte. Alles clientbasiert. Den Server braucht man nicht, den wollen wir auch abschalten und das Peer-to-Peer-basiert machen. Den brauchen wir im Moment nur deswegen, weil ein Peer-to-Peer-Protokoll hatten wir keine Zeit dafür. Der ist ein ganz dummes Ding, der nichts anderes macht, als unter den Peers die Signalstärke-Daten auszutauschen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist ganz klar, man kann auf dem Client selber entscheiden, was man macht. Man ist zum Beispiel auch völlig unabhängig davon, was die anderen sehen. Man kann sich theoretisch vorstellen, der eine Client bewegt sich schnell, der sieht eine etwas großgranulare Map, der andere ist zwar an der gleichen Stelle, aber ist nicht so schnell, möchte eine Indoor-Map sehen. Das ist alles möglich mit so einem Verfahren. Genau, ich starte den Client, ich kann sagen, ich will eine neue Karte anlegen, dann muss ich irgendein PNG dort einfach angeben, oder ich sage, ich lade eine Karte, die der Server mir zur Verfügung stellt, da habe ich jetzt mal so ein paar reingestellt, hier von den Ebenen, und dann geht's los. Also sobald man sich innerhalb einer Karte befindet, ist das die Klammer und man sieht alle Clients, Access Points und so weiter, die sich im Bereich dieser Karte befinden.
Sind die Access Points, die verwendet wurden, Standardgeräte oder ist das
genau
Spezielles?
Genau. Alle Clients senden periodisch, also wir messen 5-mal in 10 Sekunden und senden dann die Signalstärken an den Server. Das kann man auch ausklicken, also das ist nicht unbedingt erforderlich. Man kann also auch sagen, ich bin invisible, dann wird nichts gesendet. Dann empfängt man nur, was die anderen senden. Das ist dann der unsichtbar oder unfair Modus. Also eigentlich sollte man da kooperieren, also hier ist das ja kein Problem. Und dann, der Server macht nichts anderes, als diese Daten in Empfang zu nehmen und dann alle weiter zu verteilen. Das ist eigentlich eine recht einfache Logik dort.
Die Access
Open
Point.
Source war hier die Frage. Ja, ist Open Source. Client und Server, Open Source, kann man sich selber Server aufsetzen, kann man den Client weiterentwickeln, Open Source.
Die Access Point, ist es Standard-Hardware oder Spezielles?
Man muss überhaupt nichts an der Infrastruktur machen. Also hier ist die Infrastruktur so, wie sie uns gegeben wurde und die benutzen wir einfach und hoffen, dass sie einigermaßen funktioniert. In dem Fall tat sie es nicht. Also bei Eckerhau ist der Vorteil, dass es sehr genau ist. Die sind auch Marktführer im Moment und das ist patentiert, also erstmal ein sehr starker Bonus für Eckerhau, also auch tolles Tool, könnt ihr euch mal angucken. 30 Tage Demo ist da kostenlos. Die Vollversion kostet um die 10.000 Euro, dass ihr mal so eine Skala habt. Der Nachteil ist, man muss erstmal die gesamte Karte ablaufen, bevor überhaupt etwas funktioniert. Also unter 2 Stunden fängt erstmal gar nichts an bei Eckerhau. Dafür ist es dann sehr genau. Also es ist gedacht für Bereiche, wo ich immer wieder kehrend Orte, also zum Beispiel im Lagerhaus oder zum Beispiel, wenn ich Akten verwalte. Unser Einsatzszenario ist ja eigentlich, dass ich mich total frei bewege. Ich komme auf eine Messe, da war ich noch nie, Da hat auch sonst noch keiner irgendwas vermessen. Da sind gerade erst die Access Points aufgestellt worden. Ich messe einfach dreimal und schon geht das los. Das ist die Stärke von unserem System. So, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch noch angenehme weitere Vorträge.